HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Kassel und Wiesbaden haben zusammen etwa 500.000 Einwohner. Noch mehr Menschen, nämlich 540.000, haben im vergangenen Jahr bundesweit ihren Austritt aus einer der großen christlichen Kirchen erklärt. Das ist ein Rekordwert. Jedes Jahr kehren mehr Menschen ihrer Kirche den Rücken zu. Ist das ein Trend, den die Kirchen einfach nur hinnehmen können? Was sind die Gründe dafür, dass Menschen aus der Kirche austreten? Und was wollen oder was können die Kirchen ändern? Darum geht es heute in Himmel und Erde, hier in HR Info. Man hatte es schon geahnt. Schon im vergangenen Jahr hatte eine Hochrechnung der Universität Freiburg den Kirchen angekündigt, dass sie bis ins Jahr 2060, also in 40 Jahren, die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren würden. Aber als dann am Freitag vor einer Woche die kirchliche Statistik für das Jahr 2019 veröffentlicht wurde, da war das Erschrecken dann doch groß. Die Austrittszahlen sind deutlich gestiegen. Bei den Katholiken sind es 272.000 Austritte, rund 26% mehr als 2018. Und bei den Protestanten etwa gleich viele Austritte mit 270.000, das sind 22% mehr als im Jahr davor. An den Zahlen gibt es nichts schönzureden, erklärte der Limburger Bischof Georg Betzing, der zugleich auch Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist. Und sein evangelischer Partner, der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom, sagte, wir werden nicht tatenlos bleiben. Von dem bundesweiten Trend sind auch die Kirchen in Hessen betroffen. Aus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, der EKHN, sind zum Beispiel rund 21.000 Menschen ausgetreten. Ich habe darüber mit dem Kirchenpräsidenten der EKHN, Dr. Volker Jung, gesprochen und habe ihn gefragt, was die Kirchen eigentlich falsch machen, dass so viele Menschen sagen, da will ich nicht mehr dazugehören.
Ich will es mal so sagen, wir machen als Kirchen bestimmt nicht alles richtig, wir machen aber auch bestimmt nicht alles falsch. Hier sind meines Erachtens auch Prozesse wirksam, die sehr viel tiefer gehen, die einfach etwas mit einer Entfremdung von Glauben und Religion zu tun haben, die auch darin wurzeln, dass immer weniger gelebter Glaube in der Erziehung, in den Familien eine Rolle spielt. Die Soziologen sprechen ja wirklich von einem Traditionsabbruch, der dann dazu führt, dass Menschen eher eine lockere Verbindung zur Kirche haben und eher bereit sind, die Kirchenmitgliedschaft auch zur Disposition zu stellen, wenn sie in ganz bestimmte Lebensphasen kommen oder wenn ganz bestimmte Dinge sie auch stören. Wir wüssten natürlich gerne mehr und konkreter, was Menschen stört, aber ganz oft bekommen wir zu hören, ach, das ist gar nicht mal generell etwas, sondern es bedeutet mir gar nicht mehr so viel. Und darauf setzt dann eine Entscheidung auf, die zum Kirchenaustritt führt.
Ich wollte gerade noch mal fragen, was wissen Sie so über Gründe, warum Menschen dann doch am Ende diesen Schritt tun? Er ist ja, steht ja oft am Ende eines längeren Prozesses dann.
Wir wissen zu wenig. Wir bekommen zwar von Einzelnen dann auch mal Briefe, die sagen, dies oder jenes hat mich geärgert und das führt jetzt zu einem Kirchenaustritt. Das sind dann auch ganz konkrete Dinge, zum Beispiel Flüchtlingspolitik oder auch andere Entscheidungen. Wir hatten solche Phänomene etwa, als wir uns für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare eingesetzt haben. Aber das erklärt nicht die Menge der Kirchenaustritte. Die hat nochmal andere Gründe. Wir werden demnächst eine genauere Untersuchung in Auftrag geben, um dem nachzugehen, weil es auch deutlich ist, dass es ganz bestimmte Altersgruppen gibt, die herausragen in der Zahl der Kirchenaustritte. Und da muss man mal hinschauen, was passiert denn in diesen Altersgruppen. Das sind etwa die 25- bis 40-Jährigen. Und das ist jetzt gerade im letzten Jahr nochmal deutlich geworden, es ist auch die Altersgruppe ab 50, so bis 65.
Also gar nicht mal nur die Jungen, wo man sagt, ja, die kriegen mal das erste eigene Gehalt und werden dann nochmal gewahr, dass sie Kirchensteuer zahlen, dass sie eigentlich Mitglied sind in dem Verein, mit dem sie sonst gar nichts zu tun haben, sondern es gibt da durchaus verschiedene Motive dann wahrscheinlich.
Ja, da gibt es einen Entfremdungsprozess, da gibt es eine Distanz und dann steht in einer bestimmten Lebensphase stehen Entscheidungen an und da spielen auch ökonomische Gründe eine Rolle. Und das kann in beiden Altersgruppen so sein. Also in der Altersgruppe 25 bis 40, wo man vor allen Dingen nochmal bei den 25- bis 30-Jährigen, da steht die Familiengründungsphase an, da überlegt man, ob man vielleicht auch ein Haus baut oder andere Dinge, die dann auch viel Geld kosten. In der Altersgruppe ab 50 ist es ja auch eine Phase, die unter besonderen ökonomischen Belastungen steht. Also wenn das ist die Zeit, in der dann oft Kinder in der Ausbildung sind oder im Studium und man nochmal besonderes Geld aufbringen muss, auch das könnte ein Grund sein. Aber ich möchte immer im Zusammenspiel sehen. Das setzt auf einen Entfremdungsprozess, auf einen Prozess, wo Menschen sagen, mir bedeutet Glaube und Religion nicht so viel, deswegen stelle ich es zur Disposition.
Ahnen Sie oder wissen Sie, ob es da einen Unterschied gibt, auch zwischen ländlichen Regionen und Städten?
Von unseren Zahlen merken wir, dass die Kirchenaustritte im städtischen Kontext nochmal deutlich mehr sind. Und auch das kann Gründe haben, dass Lebenshaltungskosten vor allen Dingen im städtischen Kontext in den letzten Jahren nochmal deutlich gestiegen sind. Also hier steht jetzt gar nicht das Haus, das man bauen will, in Frage, sondern es sind enorm gestiegene Mietkosten. Das kann eine Rolle spielen und natürlich spielt auch im städtischen Kontext sicher eine Rolle, dass Menschen einen weniger engen Kontakt zur unmittelbaren Kirchengemeinde, zu der sie gehören, pflegen.
Sie haben es gesagt, Herr Jung, im Hintergrund steht oft so ein Entfremdungsprozess, dass Menschen das Gefühl haben, Glauben, Religion, Kirche sind mir nicht mehr so wichtig. Und sind ja in der Kirche viele Menschen engagiert, die Gemeinden bieten ganz viel an. Wie deuten Sie das, dass das sozusagen irgendwie den Menschen dann doch am Ende nicht mehr wichtig ist?
Das wird von vielen ja auch sehr geschätzt. Wir haben das auch gerade jetzt in der Krisenzeit Corona gemerkt, wie Menschen das wahrgenommen haben, wenn vor Ort die Kirchengemeinde sich engagiert hat, wenn Angebote auch zu Andachten gemacht wurden, gerade in der Zeit, in der wir nicht in die Kirche gehen konnten, also digitale Angebote, die hatten eine tolle Nachfrage, aber auch sonstige Aktivitäten wurden sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Man merkt, dass Kirche für Menschen da sein will, ist aber trotzdem bereit, offensichtlich individuell eine Entscheidung zu treffen, die dann auch sagt, es muss ja nicht die Mitgliedschaft sein. Da steht durchaus im Hintergrund, dass Menschen sagen, ja, mir bedeutet der Glaube was, aber ich kann das auch ganz gut ohne Kirche leben. Wir sagen ja auch von unserer Grundhaltung her, das ist eine freiwillige Sache. Du musst dich dafür entscheiden, ob du Kirchenmitglied sein willst. Wir zwingen nicht dazu, das wäre ja ganz falsch. Und natürlich sind wir längst in einer anderen Zeit, die diesen individuellen Entscheidungscharakter nochmal besonders hervorhebt.
Das heißt, Sie akzeptieren die Entscheidung, aber generell diese Tendenz, dass im Grunde die Austrittszahlen von Jahr zu Jahr steigen, ist das etwas, was die Kirchen einfach hinnehmen müssen oder denken Sie, sie können dagegen steuern?
Also hinnehmen tun wir es nicht. Wir versuchen ja schon seit vielen Jahren auch, kommunikativ neue Wege zu gehen. Wir schreiben unsere Kirchenmitglieder zweimal im Jahr mit einer sogenannten Impulspost an. Wir versuchen, Kontakte zu pflegen. Viele Kirchengemeinden engagieren sich da sehr. Es werden Gemeindebriefe erstellt. Man versucht immer zu zeigen, wir sind da. Das sind ja Aktivitäten, die versuchen, dem entgegenzutreten. Das ist das eine und da sollten wir auch nicht nachlassen. Ich glaube, da kann man sogar noch mehr tun. Da wird es auch darum gehen, die individuelle Kommunikation auch gerade im digitalen Format nochmal zu steigern, also zu überlegen, wie bekommen wir das hin, dass wir mit Menschen in direktem Kontakt bleiben. Es hat aber sicher auch was damit zu tun, dass insgesamt der Blick auf Kirche auch gesamtgesellschaftlich, auch in den Medien, ein sehr kritischer Blick ist. Das hat was mit Entwicklungen der letzten Jahre zu tun, das hat aber auch was damit zu tun, dass man generell auf größere Organisationen und Institutionen kritisch schaut. Also in einer solchen Gemengelage sind wir und wenn solche Trends wirksam sind, dass eher ein Signal gesendet wird, das ist weniger wichtig, weniger bedeutsam, dann kann das der Hintergrund für solche individuellen Entscheidungen sein.
Herr Jung, gibt es denn in all den Zahlen, es ging ja gar nicht nur um Kirchenaustritte, sondern das war so die Präsentation der Jahresstatistik, gibt es in all den Zahlen auch etwas, das Sie zuversichtlich stimmt?
Wir merken, dass wir zum Beispiel in der Konfirmandenarbeit noch sehr viele Jugendliche erreichen. Da liegen wir so bei knapp 90% eines Jahrgangs, die sich auch konfirmieren lassen und denen das auch viel bedeutet. Und aus Untersuchungen wissen wir auch, dass sie diese Zeit auch sehr schätzen und sagen, das bedeutet mir etwas. Daran müsste man anknüpfen. Deswegen wäre es meines Erachtens außerordentlich wichtig, gerade von dieser Konfirmation, von dieser Zeit her, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Natürlich kommt dann immer so eine Lebensphase, wo man sich in die Welt hinein orientiert. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wichtig wäre es, dass wir kommunikativ nochmal anders in Verbindung bleiben. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein positives Zeichen, dass das sehr geschätzt wird. Auch die Taufen sind, was die Zahlen angeht, nicht weniger geworden. Selbst Kircheneintritte haben wir zu verzeichnen. Das wiegt aber nicht das auf, was auf der anderen Seite wir als Kirchenaustritte zu verzeichnen haben.
Die Kirchenaustrittszahlen auf Rekordniveau. Über Ursachen und Hintergründe habe ich mit Volker Jung gesprochen, dem Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, EKHN. Was bewegt eigentlich Menschen, die ihren Austritt aus der Kirche erklären? HR-Inforeporterin Theresa Rölke hat mit zwei Frauen gesprochen.
Als sie 6 Jahre alt war, hat Lena Engeln entschieden, sich katholisch taufen zu lassen.
Ich habe das damals tatsächlich jetzt nicht aus Glaubensgründen gemacht, sondern eben aus Gemeinschaftsgründen. Meine Oma war sehr aktiv in der Kirche bei uns, hat da sehr viel gemacht und hat mich dann immer mitgenommen, als ich noch kleiner war.
Lena Engeln wurde Messdienerin und Sternsängerin. Als Jugendliche aber fand sie neue Freunde außerhalb der Kirche. Und als sie zum Studium wegzog, suchte sie sich gar nicht erst wieder eine Gemeinde. Heute ist Lena Engeln 30. Im vergangenen Jahr hat sie einen solide bezahlten Job begonnen. Seitdem erinnerte jede Gehaltsabrechnung daran, dass sie immer noch Teil der katholischen Kirche war.
Sodass das dann sich so ein bisschen wie eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio angefühlt hat. Dass man irgendwie jeden Monat etwas dafür abtritt, aber eigentlich nichts davon hat.
Im Herbst ist Lena Engeln aus der Kirche ausgetreten. Das Geld für die Kirchensteuern will sie lieber für etwas Sinnvolleres ausgeben, sagt sie, und spendet nun an Organisationen wie Wikimedia und Netzpolitik.org. Messdienerin werden, das wollte auch Doris Bauer, nur sie durfte nicht, weil sie ein Mädchen war und in den 70er Jahren auf dem Land aufwuchs.
Da habe ich mich tatsächlich schon als Kind dafür eingesetzt, dass ich Messdienerin werden kann. Unser Pfarrer wollte gar nicht glauben, dass Mädchen auch Messdiener werden wollen. Und er meinte, ich sollte ihm doch mal eine Liste aufstellen, wer denn überhaupt von den Mädchen Messdiener werden möchte. Und diese Liste habe ich ihm dann auch erstellt.
Doris Bauers Ringen um mehr Gleichberechtigung in der Kirche begann also vor Jahrzehnten. Über die Jahre hinweg war sie immer aktiv in ihrer Gemeinde, als Lektorin, Kantorin und Kommunionhelferin. Bis zum Rieseneinschnitt 2018. Damals erschien die große bundesweite Studie zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche.
Also die Veröffentlichung der Zahlen und was noch schlimmer war für mich, war der Umgang der Bischöfe damit. Also mir haben die Taten gefehlt, die Konsequenzen gefehlt bis heute.
Doris Bauer haderte und legte ihre Ämter nieder. Als 2019 die Bewegung Maria 2.0 gegründet wurde, schöpfte sie neue Hoffnung. Geändert hat sich aus ihrer Sicht aber weiterhin nichts. Nicht an der Rolle der Frauen in der katholischen Kirche, nicht im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Vor 3 Tagen, am Donnerstag, ist Doris Bauer aus der Kirche ausgetreten.
Mein Glaube bleibt weiter bestehen und ich werde auch weiter in dieser Gemeinschaft bleiben, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber dieses System, diese klerikalen Machtstrukturen bin ich nicht mehr bereit mitzutragen.
Reformfrust oder einfach nur das Gefühl, das bringt mir nichts mehr. Was Menschen bewegt, aus der Kirche auszutreten, hat Theresa Rölke erkundet.
HR Info. Himmel und Erde.
Den Kirchen laufen die Mitglieder in Scharen davon. Dieser Satz hatte ja immer irgendwie etwas Klischeehaftes. Aber angesichts der Rekordzahlen bei den Kirchenaustritten im vergangenen Jahr, da bekommt er doch irgendwie etwas mehr Realitätsgehalt. Können die Kirchen da eigentlich irgendwie gegenhalten? In Berlin gibt es eine evangelische Arbeitsstelle, die heißt abgekürzt MIDI, und da geht es um evangelische Profilbildung und missionarische Kirchenentwicklung. Juliane Klemann ist theologische Referentin und stellvertretende Direktorin von MIDI mit dem Schwerpunkt Organisations- und Kirchenentwicklung. Mit ihr habe ich in der vergangenen Woche gesprochen. Frau Klemann, 500.000 Menschen haben bundesweit die beiden großen Kirchen verlassen. Seit Jahren steigt ja die Zahl der Kirchenaustritte. Ist das eine Entwicklung, die die Kirchen einfach so hinnehmen müssen?
Also akzeptieren ja, dass Menschen diesen Weg für sich wählen, einfach hinnehmen nicht. Was sicherlich nötig ist, finde ich, dass all diejenigen, die in der Kirche beruflich und nicht beruflich engagiert sind, die Herausforderung annehmen, die uns ja damit signalisiert wird. Und die heißt, gib keinen verloren. Also auch wenn die Menschen gegangen sind, versuch in Kontakt zu bleiben, Kontaktflächen anzubieten. Das ist allemal schwer, das wissen wir alle, aber das Signal muss sein, dass uns niemand egal ist. Und insofern glaube ich, akzeptieren ja. Das ist eine mündige Entscheidung, aber einfach hinnehmen, nein.
Wo haben denn die Kirchen ihre größten Schwächen Ihrer Ansicht nach?
Also man könnte sagen, dass die große Schwäche ist eine Gewohnheit. die gern beschrieben wird, das war ja schon immer so. Wenn wir uns mal unser Land angucken, dann sind ja Menschen in einem Teil des Landes eher noch normal in der Kirche, also im alten Westen, war und ist das zum Teil noch so. Und Menschen sind in einem anderen Teil des Landes eher normal nicht in der Kirche, also im alten Osten, war und ist das so. Ich denke, diese Gewohnheit ist eine Schwäche, weil die uns lange Zeit sozusagen in unseren ganz gewohnten Verhaltensmustern drin gelassen hat. Und ich denke auch, dass eine Schwäche ist, dass in der Kirche diese Umbruchszeiten, in denen wir ja alle schon eine Weile leben, wenn man genauer hinguckt, wissen wir eigentlich schon seit den 70er Jahren, wohin das geht, dass diese Umbruchszeiten so Verteidigungslinien aufmachen. Da entstehen dann Konkurrenzen, die sich an Zahlen orientieren, zum Beispiel an Gemeindegliederzahlen und daran, wer mehr Kasualien hat und mehr Gemeindeglieder zu seiner Gemeinde zählt. Das lenkt ab von der großen Aufgabe, die wir ja haben, für die wir stehen, in der Welt von Gott zu erzählen und Menschen einzuladen, beziehungsweise noch viel besser zu den Menschen hinzugehen. Mhm. Und ich denke auch, dass eine Schwäche ist, wenn wir Austritte als persönliches Versagen werten. Das passiert immer und immer wieder. Das mag in einigen Fällen so sein, aber es ist und bleibt eben eine Entscheidung des jeweiligen Menschen. Es ist seine Entscheidung, auszutreten. Und ich glaube, wir dürfen da auch mal uns freier machen von so Selbstkasteiung.
Das heißt, die kirchlichen Mitarbeiter und Verantwortlichen müssten im Grunde wahrnehmen, es ist nicht einfach immer nur normal und selbstverständlich, dass man in der Kirche ist, sondern es ist eine freie Entscheidung. Da müsste man ja vielleicht auch mehr dafür werben, dass Menschen in der Kirche bleiben. Was könnten die Kirchen denn da tun, dass sie bleiben?
Also ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass wir Aktiven in unserer Kirche, also wir Beruflichen und Nichtberuflichen, erstmal akzeptieren müssen, dass wir viele Angebote machen für viele Menschen, die aber sagen, das hat überhaupt gar keine Relevanz für mein Leben. Von daher denke ich, dass wir den Mut brauchen, weniger in Angebote, in Angebotsformate zu investieren, sondern ganz viel in Beziehungen, also ganz viel Zeit in Beziehungen zu investieren, ins Mitgehen, ins Mitleben, ins Mitfreuen, ins Mitleiden.
Sie sagen, es ist wichtig, in Beziehungen zu investieren. Wenn ich mir das Alltagsleben einer Gemeinde anschaue, was würde sich ändern, wenn eine Gemeinde sagt, genau das wollen wir tun?
Es könnte passieren, dass sie keinen Gemeindebrief mehr hat, wo ganz viele Angebote drinstehen, wo eingeladen wird zu. Es könnte passieren, dass man eine Gemeinde hat, wo die Menschen, die sich darin engagieren, beruflich und nicht beruflich, in den Straßen unterwegs sind, mit den Leuten ins Gespräch kommen, im Café sitzen, einen Zettel auf den Tisch stellen und sagen, ich bin zum Gespräch da, ihre Kirchengemeinde, an der Tankstelle stehen mit den Leuten, die da gerade ihr Auto voll tanken. Es könnte sein, dass in unseren Gemeindehäusern relativ wenig los ist unter der Woche und dafür viel mehr Menschen auf der Straße zu sehen sind.
Muss man da auch in verschiedenen Zielgruppen denken, die man jeweils unterschiedlich ansprechen muss?
Ich glaube, es geht eher darum, dass wir in Seelsorge präsent sind, dass wir auch schöne Angebote machen, dass wir aber viel mehr in Gesprächen, in Kontakt, in Beziehung unterwegs sind. Und da könnte man natürlich gucken, was gibt es so für Menschen, die besondere Beziehungen brauchen oder besondere Themen haben, dass wir uns mit denen beschäftigen. Das kann aber wechseln. Also von daher, ich würde das ganz gerne ein bisschen offener halten, dass wir nicht immer sagen, ja, wir machen jetzt schon ganz viel Angebot, sondern wir brauchen da eine Mischung zwischen gewissen Angeboten und sowas wie einem freien Spielbein. Ja? Also das Standbein, wenn man vielleicht noch mit diesem Bild arbeiten will, das Standbein könnte sein, eben die Angebote, die meinetwegen in einem Gemeindehaus stattfinden, und das Spielbein, das muss mindestens ähnlich stark sein, zu schauen, was ist denn jetzt gerade dran? Was ist bei mir im Kiez gerade dran? Was ist bei mir im Dorf gerade dran? Was ist gerade bei mir in der Region für ein Thema? Wo brennt ein Thema den Menschen auf den Nägeln? Dafür brauchen wir Freiräume, damit wir in Kontakt, in Beziehung, ins Gespräch gehen können.
Frau Klemann, wo passiert denn schon etwas und welche Erfahrung macht man da?
Die Erfahrung ist in der Tat, dass diejenigen, die da was Neues ausprobieren, die sagen, wir ziehen aus dem Gemeindehaus, wir mieten ein Ladengeschäft an, wir machen da Kirche auf dem Markt, am Markt, dass die zum einen mit einem ganz großen Enthusiasmus unterwegs sind und da gute Erfahrungen, gute Gespräche machen und merken, dass Menschen, weil es eben nicht Kirche und nicht Gemeindehaus ist, ins Gespräch kommen. Und Kirche und Gemeindehaus ist irgendwie allein offensichtlich schon von der Beschreibung, vom Namen her, für manche eine echt hohe Hürde. Also man muss an andere Orte gehen, und zugleich erleben wir eben auch, dass die Gemeinden, die die diese Idee nicht haben oder diese Lebendigkeit so in sich haben, dann irgendwie in den Zweifel kommen oder da eine negative Konkurrenz aufmachen und sagen, ja, jetzt soll plötzlich alles neu werden und wir haben doch auch ganz lange schon sehr kontinuierlich und gut gearbeitet. Und ich plädiere dafür, dass wir die Aufbrüche nicht qualitativ höher schätzen als das ein oder andere gute Normalprogramm, das schon viele Jahre so funktioniert. Ich glaube, wir dürfen eben nicht in diesen Fehler verfallen, dass nur das Neue das Bessere ist und das Alte ist quasi automatisch das, was sterben muss, sondern wir müssen irgendwie nebeneinander das Unterschiedliche lieben und schätzen lernen. Ich glaube, dann kommen wir auch weiter, auch in unserer Gesellschaft, die ja auch ganz viele unterschiedliche Dynamiken bei den Menschen hat. Die einen fangen in der Garage an, eine Computerfirma aufzuziehen, und die anderen sanieren irgendwie jeden Tag fröhlich alte Sofas und sind damit glücklich. Und beides hat seinen Wert. Also ich plädiere immer wirklich stark dafür, macht keine Konkurrenzen auf, lobt nicht das Neuaufbrechende irgendwie über den Klee, weil ihr automatisch damit eine Demütigung mitsignalisiert für das Bestehende, sondern es braucht irgendwie so ein gegenseitiges Verständnis, aber eben auch das Verständnis, dass wir Dinge neu ausprobieren müssen, sonst bleiben wir auf der Stelle stehen. Und das ist mitunter wirklich schwer zu vermitteln.
Also kein falsches Konkurrenzdenken. Frau Klemann, wir sind ja von den hohen Austrittszahlen gekommen. Wenn wir nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen, was können die Kirchen denn eigentlich realistisch erreichen oder erwarten? Diesen Trend steigender Austrittszahlen stoppen oder gar umkehren?
Also bei so einer Frage denke ich immer an die Geschichte, wo ich herkomme. Also was wir realistisch erreichen können, sind ja nur Dinge, die wir durch unser Tun wirklich beeinflussen können. Warum bin ich da immer vorsichtig bei so einer Frage? Ich bin ja in der ehemaligen DDR geboren und weiß von älteren Kollegen, die gesagt haben, ja, wir haben ja so eine Austrittswellen auch gehabt. Das war ja in der alten DDR, ging das ja mit der Einführung der Jugendweihe los, 1954 bis 57, und dann kamen die ganz großen massiven Einbrüche. Und dann haben ganz viele Menschen gesagt, ja, Herr Pfarrer, Frau Pfarrerin, wenn das alles hier mal wieder anders kommt, dann trete ich auch wieder in die Kirche ein. Und da war 1990 und es war die große Erwartung der Kirche im Osten, dass das passiert. Und es ist nicht passiert. Was kann man daraus lernen? Ich glaube, man kann mindestens daraus lernen, dass der Relevanzverlust des Glaubens fürs eigene Leben eben nur zum Teil eine Frage der äußeren Bedingungen ist. Ich glaube, es ist eben auch eine Frage an den Einzelnen, ob er noch sowas wie eine Neugierde hat für Gott und sich für Gott empfänglich hält. Und ich glaube, an der Stelle können wir was machen, dass wir sozusagen diese Neugierde im Gespräch behalten, dass wir mit dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf gesellschaftliche Herausforderungen reagieren, wie wir mit Unterschiedlichkeit, also wie wir streiten als Christen miteinander und wie wir trotzdem beieinander bleiben und dass wir das können, weil wir uns als von Gott geliebte Menschen empfinden, dass wir damit Neugierde erzeugen und an dieser Neugierde können wir arbeiten. Und ich glaube auch eines, wir dürfen getrost aufhören, diese Austrittszahlen zu betrauern, weil uns das Energie kostet für die ganz vielen tollen Gedanken und Ideen, die ja da sind. Und wir dürfen uns auch freuen an denen, die da sind, an den Menschen, die da sind, die sagen, ich bin weiterhin engagiert in meiner Kirche. Und auch wir dürfen permanent neugierig sein, wo Gott mit unserer Kirche, mit seiner Kirche und uns eigentlich hin will. Also von daher glaube ich, das, was wir machen können, das sollen wir wirklich frohgemut tun, mit Neugierde, aber auch immer die Autonomie des anderen achten. Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel in die Zukunft, dass wir das nicht mehr versuchen zu bekämpfen, sondern anders damit umgehen, also sozusagen die Perspektive zu wechseln. Da bin ich fest von überzeugt, dass da Zukunftsmusik drin liegt.
In Beziehungen investieren, in lebendige Kontakte, um weiter eine Stimme des Evangeliums in der Gesellschaft zu sein. Das empfiehlt Juliane Klemann den Kirchen. Sie ist stellvertretende Direktorin und theologische Referentin der evangelischen Arbeitsstelle MIDI. Kirchenaustritte auf Rekordniveau. In Himmel und Erde war das heute unser Schwerpunktthema. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und ich empfehle Ihnen auch unseren Newsletter zu Themen und Sendungen rund um Glauben, Religion und Kirche im HR, im Radio und im Fernsehen. Den können Sie einfach abonnieren bei uns im Netz unter www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.